Gott ist verblüffend anders. Aber wie ist er wirklich? Und wo erfahre ich, wie er wirklich ist? So einem Spiegel, von meiner Oma oder von dem, wie sich Philosophen oder Theologen ausdenken? Wer kann sagen, wie Gott ist? Es gibt einen, der weiß es ganz genau. Der kennt Gott. Der hat gesagt, ich kenne den Vater. Und ich komme vom Vater. Jesus Christus. Und wenn wir etwas von Gott erfahren wollen, müssen wir dahin horchen, hinschauen, was er uns sagt. Im Neuen Testament steht das, was Jesus sagt. Und diese neutestamentlichen Berichte sind in Bilder gefasst, weil Jesus auch nicht sagen kann, wie Gott ist. Kein Mensch, kein Wesen, das wir beschreiben können, und doch ein Du. Und dies sagt Jesus in Bildern, in Gleichnissen. Und eins dieser Bilder, dieser Gleichnisse, steht im Lukas-Evangelium. Eine ganz bekannte Geschichte. Man nennt sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der Text dazu, der kommt jetzt an die Wand und Sie können stückweise mitverfolgen. Ich will einfach dieser Geschichte, die Jesus erzählt, entlang gehen. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Das heißt, da ist ein Vater, da ist ein Du, da ist ein Gegenüber. Und die beiden Söhne sind dem zugeordnet. Jesus sagt, wir Menschen sind einem Du zugeordnet. Gott, wir gehören zu Gott, aber wir sind nicht alle bei ihm. Und so lässt er in dem Gleichnis einen dieser Söhne aufleuchten und beschreibt damit ein Stück unseres Lebens, unserer Haltung, unseres Umgangs, unseres Verständnisses von Gott. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Gib mir. Die Erwartung der Menschen, ihre, meine, gib mir Gott. Gib mir Gesundheit, gib mir Glück, gib mir Freiheit, gib mir Leben, gib mir Karriere, gib mir liebe Menschen, gib ein langes Leben oder was auch alles. Gib Gott. Haben Sie nicht solche Bitten, Erwartungen an Gott? Und wenn Gott nicht gibt, dann fragen wir, warum und wo ist deine Liebe? Er ist ein Gott, der gibt. Das ist ein erster wichtiger Gedanke aus diesem Gleichnis. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Für den älteren Bruder und für den jüngeren Bruder. Gott gibt. Gott gibt Lebenszeit. Er gibt Gaben und Güter. Er gibt auch Lebensgüter, die wir nicht wollen, und gibt auch denen Güter, die ihn nicht wollen. Gott gibt. Was ihm zusteht, was mir zusteht, was ich meine, dass ich haben sollte, das ist nicht immer gleich mit dem, was ich erfahre. Gott gibt. Und jetzt wird es jetzt so ganz schwierig. Der Sohn hält ja den Vater für tot. Denn das Erbe ist ja erst zu empfangen, wenn der Erbträger gestorben ist. Nicht lange danach sammelte er alles zusammen und zog ferne in ein Land. Gott lässt sich für tot erklären, in unserem Herzen, von Menschen. Und Gott kann man weglaufen, in unserem Herzen und äußerlich auch. Er verließ das Vaterhaus. Mit dem Geld, mit den Grundstücken, die er zu Geld gemacht hatte, und zog ganz weit weg. Er zog in ein fernes Land, wörtlich nach Übersee, dahin, wo der Vater keinen Einfluss mehr hat, weit weg von Gott, weit weg von ihm. Gott lässt eigene Wege gehen, ohne ihn. Und mancher fragt sich, sicher auch dieser Sohn dann später. Mancher fragt sich, warum hast du mich gehen lassen, Gott? Warum hast du mich in die Sackgasse laufen lassen? Warum hast du mir nicht gezeigt, dass meine Wege Irrwege sind? Warum musste ich erst gegen die Wand laufen? Oder ganz tief unten liegen. Die Wahl des Lebens und die Wahl der Lebensmittel überlässt uns Gott. Und er erlaubt uns gar, dass wir ihn als Mitte verwerfen, ausklammern. Und dann allein nur noch die Mittel zum Leben haben. Es ist ja interessant, dass Jesus in den ganzen Bericht in einem halben Satz das Schicksal dieses Mannes, des Menschen, der Menschen sagt, die nur auf Gut und Geld und Hab und ihre Freiheit setzen und darin Sinn und Ziel sehen. Da heißt es, und nachdem, dort brachte er das Erbteil zu mit Prassen, einem liederlichen, heillosen Leben. Ohne Mitte sind die Mittel bald verzehrt. Ohne Mitte haben die Mittel keinen Bestand. Wir können noch so viel haben und noch so viel Sicherungen haben an Lebensgütern. Wir brauchen eine Mitte, die verlässlich ist, die nicht verfällt und nicht dem Untergang geweiht ist. Nachdem er das Seine verzehrt hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Es gibt Zeiten, da läuft nichts mehr. Da läuft es nicht mehr so, wie es bisher ging. Da geht etwas kaputt. Da geht eine Arbeitswelt kaputt, da geht eine Ehe kaputt, da geht ein Lebensplan kaputt. Das kann man mit Hungersnot beschreiben. Das kommt und das ist da. Und als er nun das Seine verbraucht hatte, die Mittel zum Leben, die er sich ausgedacht hat, so soll es sein, verbrauchen sich, verzehren sich, sind dem Verlieren anheimgestellt. Dann litt er Hunger, die Grundbedürfnisse des Lebens fehlen ihm. Und er hängte sich an einen Menschen. Und hier ist auch wieder etwas, was Jesus erzählt in dieser Geschichte, dass Menschen sich an Menschen hängen und von ihnen Hilfe erwarten. Idole, Götter, Götzen. Und wenn die Idole vom Sockel fallen, wenn die Götzen nicht mehr gelten oder sich entpuppen als Nichts, als Nichtse, wenn Menschen hängen, natürlich brauchen wir einander, natürlich müssen wir einander helfen und durchtragen und beistehen. Aber letztlich brauchen wir ein Du, das Bestand hat. Er hängte sich an einen Menschen und er schickte ihn zu den Schweinen. Die sollte er hüten. Jesus schildert damit, dass es so sein kann, dass ein Mensch so entwürdigt ist, dass er nicht mal mehr ein Du, ein Gegenüber hat, mit dem er reden kann, das ihm wirkliches Gegenüber ist. Und dazu doch für den Juden, und aus dem Munde des Jesus kommt ja solches, was für die Juden giltig war. Schweine sind unrein und damit hat man nichts zu tun. Und wer da hineingerät, hat keinen Anteil mehr an Gott und dem Volk der Juden. Und er schickte ihnen zu den Schweinen. Manches, wovon Menschen zehren bis in die Nächte hinein, vom Fernseher oder PC, ist nichts anderes als Schweinefutter, was die Seele kaputt macht. Kein Du, keine Mitte. Und dann etwas, was wieder verblüffend ist. Gott kommt in diese Situation hinein. Er kommt da hinein, wo Menschen am Ende sind, wo sie nicht mehr weiter wissen. Er kommt in die Tiefen unseres Lebens, in die Distanz, in die Gottesferne. Nein, nicht, dass sich der Vater aufmacht und sagt, jetzt muss ich meinen Sohn suchen, dem geht's dreckig, das ahne ich. Und ihn rausholen. Nein, Gott kommt auf andere Weise zu uns. Vielleicht schon bei Ihnen so gewesen. Die Sehnsucht nach etwas, was bleibt, was Halt gibt. Einen, der meinem Leben Sinn gibt. Der meine Gedanken immer wieder in eine Linie hineinbringt, die Hoffnung, Zuversicht hat. Jesus schildert das in dem Gleichnis mit ein paar Worten. Und er ging in sich. Dieser Sohn bei den Schweinen, ohne Menschen, hungernd, er ging in sich. Man kann auch sagen, er kam zu sich. Jetzt kommt wieder Gott in sein Bewusstsein. Der Vater, mein Vater hat. Mein Vater hat. Er war weggegangen vom Vater und sagt, der Vater bringt nichts und er stört mich und er schränkt mein Leben ein. Und jetzt mein Vater hat. Da ist auf einmal Gott wieder im Bewusstsein. Und manches, was auf dieser Erde geschieht, bringt uns Gott wieder ins Bewusstsein. Und selbst eine Bildzeitung kann in 6 Zentimeter großen Buchstaben dann von Gott schreiben, wenn etwas passiert, was die ganze Welt nicht verstehen kann und auch nie verstehen wird. Mein Vater hat, darauf kommt es an, auf eine Beziehung zu einem Du, in dem sich unser Leben hineinfügen kann. Da macht dieser junge Mann in dem Gleichnis, Jesus erzählt das ja so, eine Absichtserklärung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, ich habe gesündigt. Das ist im Innersten ein Aufbruch. Ein Aufbruch zu Gott hin. Und jeder Aufbruch zu Gott hin bei Ihnen und bei mir fängt da drinnen an. Mit der Absichtserklärung, mit der Erkenntnis, da ist einer, dem darf mein Leben, dem soll mein Leben zugeordnet sein. Aber da heißt es ja, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich bin nicht wert, Gott gegenüber zu sein. Ich bin nicht wert, Gott Vater zu nennen. Ich bin nicht fromm genug, ich kenne nicht genug die Bibel und ich habe ihn ja auch für tot erklärt und bin ihm weggelaufen. Ich will mich aufmachen. Absichtserklärung. Und er machte sich auf. Es ist die wichtigste Stelle im Leben eines Menschen, es ist die spannendste Stelle in dieser Geschichte, dass aus der Absichtserklärung der Absichtsvollzug kommt. Wie viele Menschen haben gesagt, ja, ich will mit Gott, ich will mich hingeben, haben Gelübde getan, Versprechungen gemacht, Absichtserklärung. Und da ist einer, der hat etwas dagegen. Der will nicht, dass wir die Schwelle zu Gott überschreiten. Ja, du darfst dabei sein, beim Gottesvolk in der Kirche, du darfst dabei sein, aber innerlich dazugehören, da habe ich was dagegen. Der Teufel macht die innere Schwelle zu Gott hoch. Und er lässt uns solche Gedanken kommen von dem, ach, so schlimm muss es ja nicht sein und so fromm muss man nicht sein. Und was denken dann die anderen, wenn ich fromm werde? Der Vater reißt dieses Schwellenholz weg und macht ein Kreuzesholz daraus. Nun hängt das, was mich von Gott trennt, am Kreuz. Und der Weg zum Vater ist frei. Ich will mich aufmachen. Es ist wichtig für uns alle, dass nicht nur Hingabeerklärungen folgen, sondern Hingabevollzug, wie das geht. Und was da geschieht, das ist so unterschiedlich. Es geschieht durch ein Gebet, es geschieht durch ein Gespräch, es geschieht durch einen inneren Entschluss. Das kann in jedem Leben anders sein. Bei manchen ist es ein langes Hineinwachsen in das Fragen und Suchen nach Gott, bis der innere Entschluss vollzogen wird. Ja, ich gehöre Gott. Ich bekenne das auch vor der Welt, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und er macht es sich auf. Und nun ist etwas, was in Stichworten eigentlich nur zu sagen ist, was Jesus in diesem Gleichnis vom Vater schildert. Wie verblüffend anders dieser Gott, den er als Vater schildert, ist. Ein Gott, der sieht, wie es in unserem Herzen aussieht. Der weiß, wie es in uns ist. Das beschreibt Jesus, da ihn der Vater sah. Hat er gewartet? Hat er jeden Tag Ausschuss gehalten? Diese innere Beziehung zu uns ist Gottes Wesen. Er sieht das Sehnen, das Verlangen, da er sie sah, als sie sich nach Gott sehnten, nach einem Leben mit einem Du, auf das man sich verlassen kann. Jesus will damit sagen, wir haben einen Gott, der unser Herz kennt und nicht davor wegrennt. Und es jammerte ihn, heißt es weiter. Ein Gott, der erbarmend ist. Es dreht sich ihm die Därme um, so kann man es wörtlich übersetzen. Und er ist voll Erbarmen. Und wo Erbarmen ist, da kann ich gerne kommen. Wo jemand ist, der Anteilnahme an meinem Leben hat, der mich kennt und der mich umfängt, da kann ich sein. Und der Vater lief ihm entgegen. Verblüffend anders. Können Sie sich einen Gott vorstellen, der rennt? Können Sie sich einen Gott vorstellen, der einen entgegenrennt, der von den Schweinen kommt, zerlumpt und stinkig und dreckig und hungrig, ausgezehrt? Ich komme dir entgegen, Mensch, woher du auch kommst. Und er fällt ihn um den Hals. Nicht Distanz, nicht Abwehr, nicht der äußere Dreck, den er sieht, sondern er sieht das Herz seines Kindes. Er sieht die sehnende Seele. Er sieht das Verlorensein. Er sieht es. Es ist ein Gott, der entwerteten Leben wieder Wert gibt. Und das nicht aufgrund von Leistung. Er sagt zu dem Sohn nicht, du musst jetzt erst dich mal bewähren zu Hause und musst erst mal zeigen, dass du treu bist und dass du mich achtest und ehrst und musst erst mal 2 Jahre jeden Sonntag in die Nein, der Vater nimmt die auf, die kommen. Mit ihrem Herzen, mit ihrem Innersten. Und er erweist seine Liebe. Er fällt ihn um den Hals, umfängt ihn, zeigt seine Liebe und seinen Wertachten. Ich glaube, er hat es nicht ganz verstanden, dieser junge Sohn. So ist der Vater. So verblüffend anders, als er sich vorgestellt hatte. Und er küsste ihn. Nicht Ekel, nicht Abscheu. Nähe, Liebe, erweist er. Und dann kann er nur stammeln, das, was er sich zurechtgelegt hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und er wollte dem Vater noch vorschlagen, mach mich zu einem Tagelöhner. Aber so weit lässt ihn der Vater nicht kommen. Da kommt ein Aber zwischen hinein. Er schneidet ihm dies ab, dass er als Tagelöhner sich die Anerkennung und Nähe und Zuwendung des Vaters verdienen will. Das kann man nicht. Sich Nähe und Liebe und Zuwendung Gottes verdienen. Darum dieses Aber der Vater sprach. Was spricht er? Ganz Seltsames. Und das ist etwas, womit ich diese Predigt abschließen will, mit 3 Symbolen, die in dieser Geschichte vorkommen und die Sie, wenn Sie diese Geschichte kennen, vielleicht noch gar nicht so beachtet haben. Der Vater sagt zu den Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihn an. Der muss doch erstmal unter die Dusche, bevor man sich schön anzieht. Der muss doch erstmal von diesem Schweinegestank. Wir wissen ja, wenn man irgendwo im Kuhstall war eine Weile, dann muss man sich grundlegend umziehen, dass man wieder, wenn man rauskommt, nicht immer noch so stinkt mit Smoking. Nein, das bringt das erste Gewand, heißt es eigentlich wörtlich. Und das erste Gewand ist das Gewand, das Kleid, das er anhat als Sohn. Es ist das Gewand, das ihn auszeichnet als Sohn des Vaters, als Kind. Die Knechte wussten ganz genau, dass es das gibt und sie wussten noch ganz genau, wo das ist. Das brauchte der Vater gar nicht beschreiben. Geht und holt und zieht es ihn an. Er soll heimkommend wissen, wohin er gehört und was er vor mir ist, mein Kind. Er soll wissen, wohin er gehört. Das ist ein Gott, der will, dass wir wissen, wohin wir gehören und nicht durch diese Welt gehen und sagen, ich weiß nicht, und ob ich richtig bin und vielleicht muss ich mich noch ein bisschen verbessern. Komm und lass das Kleid dir überlegen. Der Vater will Kinder und keine Knechte. Und er gab ihm einen Ring an seine Hand. Was braucht er denn ein Schmuckstück? Er hatte dem Vater gesagt, ich bin nicht wert. Macht ihn der Vater jetzt wertvoll, dass er ihn einen Ring ansteckt an seine dreckigen Finger? Der Ring ist Siegelring. Der Ring ist Prokura, mit dem er Verträge erzeichnen kann. Der Vater sagt, du bist mein Kind und du darfst mit dem, was mir gehört, wieder verantwortlich umgehen. Du darfst wissen, wofür du lebst. Für mich. Du darfst wissen, wofür du lebst. Wissen Sie es, wofür Sie leben? Gott gibt Prokura, das heißt, er gibt Verantwortung, dass Sie als Hausfrau und Mutter, als Mann in Betrieb und wo, als Schüler, dass Sie sagen, ich weiß, wofür ich lebe. Ich bin Kind Gottes. Und dieses will ich einüben in aller Schwachheit und mit allen Grenzen. Und er zog ihnen Schuhe an seine Füße. Das erste war das Kleid. Du darfst wissen, wohin du gehörst. Das zweite war der Ring. Du darfst wissen, wofür du lebst. Und das dritte, die Schuhe. Schuhe sind auch ein Symbol für Heimatrecht. Die Knechte, die gehen barfuß. Die Knechte können wieder weggeschickt haben. Die Knechte haben da kein Zuhause. Selbst wenn sie eine Zeit lang da sind. Wer Schuhe hat, weiß, wohin er gehört und weiß, wo er bleiben darf. Wer sagt, mein Vater hat, ich will mich aufmachen und will mit ihm leben, der darf wissen, wo er zu Hause ist, wo er bleiben darf in Zeit und Ewigkeit. Und da ist noch ein Kalb. Das soll geschlachtet werden. Es ist Freude, weil dieser mein Sohn war tot und war verloren und ist wieder gefunden an. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die größte Freude, die im Himmel und auf Erden sein kann, wenn ein Mensch heimkommt, das Kindesgewand hat und weiß, wohin ich gehöre, den Ring hat der Verantwortlichkeit für sein Leben, wofür ich lebe, und die Schuhe, die mir sagen, wo darf ich bleiben, was für ein verblüffender Gott. Amen.